Bell Labs, Murray Hill, Sommer 1969. Obere Servicetreppe und durch eine klemmende Tür. Ein PDP-7 steht ungenutzt herum. Kein Budgetposten, kein Projektname, nur eine brummende Kiste auf einem zu warmen Dachboden. Ken Thompson und Dennis Ritchie kennen den Weg nach oben. Sie sind gerade aus dem Multics-Zug ausgestiegen. Ein großes Versprechen eines Computerdienstprogramms, das immer schwerer wurde, je länger sie zogen. Das Management rief die Zeit aus. Die Partnerschaft mit MIT und General Electric endete. Das Meeting wurde abgebrochen. Im Raum wurde es still. Thompson wollte nicht. Er wollte immer noch ein System, das ihm Spaß machen würde. Ein kleines. Er hatte eine Ablenkung, eine Weltraumsimulation, die er geschrieben hatte. Auf GIS Mainframe lief sie langsam und verbrannte Geld. Etwa $75 pro Spiel. Der stillgelegte PDP-7 sah nach einem Ausweg aus. Er fütterte ihn mit Lochstreifen, lernte seine Macken kennen und baute das Programm dort neu. Es funktionierte und sparte mehr als nur Geld. Es zeigte, dass sich selbst eine alte, beengte Maschine in den Händen schnell anfühlen konnte. Vielleicht könnte hier auch ein schlankes Time-Sharing-System leben. Er skizzierte die Teile. Ein hierarchisches Dateisystem, kleine IODs zum Speichern der Fakten. Als Dateien verfügbare Geräte, sodass dieselben Lese- und Schreibaufrufe sowohl Terminals als auch Datenträger berühren. Eine Möglichkeit, mit Fork zu arbeiten und es dann durch Exec zu ersetzen. Weniger Speicher hatte der PDP-7, dennoch jonglierte er Benutzer bei kleinem Code. In den Fluren war der Name zunächst ein Witz. Wenn der gescheiterte Gigant Multic hieß, war dieser Unix, jedoch mit Unlex statt mit Multiplex. Der Witz wurde zu Unix verschärft. Thompsons Frau reiste mit ihrem Kleinkind nach West zur Familie. Ein paar Wochen lang hatte er das Zimmer und die Maschine für sich allein. Ein Editor, Assembler, Shell und ein Kernel alles selbst geschrieben, nur halber Speicher belegt, Rest für Programme frei. Als seine Familie zurückkehrte, war das System bereits hochgefahren und betriebsbereit. Später spielte er die Legende herunter. Seine Geschwindigkeit ist aktenkundig. Das Werk benötigte bessere Hardware, um zu wachsen. Nach Multics wollte niemand mehr oben ein anderes Betriebssystem genehmigen. Die Hilfe kam von der Seite. Die Patentabteilung von Bell Labs benötigte exakte Seitenlayouts mit Zeilennummern und Sonderzeichen. Joe Oana sagte, er und die Gruppe könnten die Tools erstellen, wenn sie einen PDP-11 hätten. 1970 traf ein PDP-11 ein. Unix zog um. Tagsüber formatierten die Sachbearbeiter bei ausgeschaltetem NRO Patentanmeldungen. Nachts schlichen sich die Forscher wieder hinein. Vorsichtig, die Arbeit des Tages nicht zu gefährden und vorsichtig, voranzukommen, ohne zu versagen. Ergebnisse überzeugten schneller als mit Memos. Ein zweiter PDP-11 tauchte auf, der dem System gewidmet war. Im November 1971 veröffentlichte Bell Labs die erste Ausgabe von Unix. Das Foto aus dem nächsten Jahr zeigt es deutlich. Thompson an einem Acer 33 Fernschreiber. Ritchie neben ihm, im Hintergrund blinkte der PDP-11. Der Raum um die Maschine herum entwickelte seine eigene Schwerkraft. Whiteboards füllten sich und wurden abgewischt. Jemand hielt die Espresso-Kanne am Laufen. Brian Kerneigern kam vorbei, um einen Zeilenwischer herzustellen. Doug Meroy lehnte sich auf den Tisch und argumentierte für engere Werkzeuge. Osana stimmte den Schriftsetzer erneut ab. Je mehr sie das System nutzten, desto mehr schlug das System vor, was als nächstes zu tun sei. Eines Nachmittags löste ein kleines Experiment eine Gewohnheit aus. Melroy hatte jahrelang darauf gedrängt. Man sollte Programme wie eine Art Klempnerarbeit miteinander verbinden. Thompson fügte einen Systemaufruf hinzu, brachte der Shell den vertikalen Balken bei und verkettete zwei Befehle. Die Ausgabe des einen wurde zur Eingabe des nächsten. Es fühlte sich sofort richtig an. Die Befehle wurden weniger geredet. Tricks wurden zu Mustern. Ein Taschenrechner speiste eine Zahl in einen Wortfilter ein. Dann ein Sprachprogramm. Tippe 1, 2 plus hier 4. Der Raum lachte und machte dann weiter, keine größeren Programme, sondern zusammengesetzte. Eine weitere Barriere fiel. Dennis Ritchies C reifte von seinen Brew-Wurzeln und griff nach dem Kernel. Betriebssysteme sollten in Assembler geschrieben und an eine einzige Maschine gebunden sein. Sie schrieben Unix in C neu und lösten den Knoten. Portabilität wurde praktisch. 1974 beschrieben Thompson und Ritchie das System in den Mitteilungen der ACM. Labore außerhalb von Murray Hill konnten es lesen, bauen und verändern. Dank dem Team, das dies ermöglichte, bevor wir nach Berkeley gingen und Unix Verbreitung beobachten. Emergent ist der Ort, an dem aus einer Konversation mit Key eine produktionsreife App wird, kein Mockup. Echter Code mit Backend, OR, Datenbank, Zahlungen, Tests und Bereitstellung mit einem Klick. Ihr Multi-Agent-Vibe-Coding verkabelt Full-Stack-Apps, während sie beschreiben, und ermöglicht ihnen dann Iterationen in Echtzeit. Benötigen sie Stripe, Login, Live-Chat oder ein Admin-Dashboard? Sagen sie es einfach einmal. Es gibt ein natives Backend, eine GitHub-Integration und für Power-User einen Pro-Modus mit riesigen Kontextfenstern. Über 1 Million Entwickler liefern bereits mit Emergent aus. Und um zu zeigen, wie es funktioniert, hier ist etwas, das wir in wenigen Minuten erstellen könnten. Hier ist eine kurze Demo. Unix Timeline Explorer, eine interaktive App, die Unix von PDP-7 bis Linux und Mac OS verfolgt. Integrierte Minuten, die für Web- und Mobilgeräte bereitgestellt werden. Emergent verarbeitet die Backend-Datenbank für die Zeitleiste, die interaktive Benutzeroberfläche für das Frontend und die Bereitstellung für Web- und Mobilgeräte. Alles begann mit einem Gespräch. So leistungsstark ist Vibe-Coding wirklich. Klick auf den Link unten und beginne noch heute mit der Entwicklung. Aber zurück zur Geschichte. AT&T war zu dieser Zeit noch kein Softwareverkäufer. Das Unternehmen lizenzierte Unix gegen eine geringe Gebühr an Universitäten. Bänder geliefert, Quellcode, kein Support. Diese Abwesenheit schuf ein eigenes Ökosystem. Die Studenten lernten, indem sie das bearbeiteten, was sie vor sich hatten. In Berkeley unterrichtete Thompson ein Semester lang. Ein Doktorand, Bill Joy stürzte sich auf den Code, er schrieb V, einen Bildschirmeditor, der Glasfernschreiber schnell erscheinen ließ und die Muschel für interaktives Arbeiten. Als das ARPA-Netzwerk an Fahrt gewann, wurde die Forschungsgruppe für Computersysteme in TCP/IP aufgelöst. Berkeleys Distribution BSD wurde zu einer Hauptproduktlinie. Ein anderer Text machte inoffiziell die Runde. John Lyons schrieb einen kommentierten Kommentar zum Quellcode des Kernels der Version 6 mit zeilenweisen Erklärungen. Die Regeln von AT&T hielten ihn von den Buchhandlungen fern. Kopierer erledigten den Rest, verwischte Graumarktkopien zeigten, wie echte Betriebssysteme funktionieren. Kontaktperson fehlte, Benutzergruppen trafen sich. Aus einem Treffen in New York im Jahr 1974 entwickelten sich Newsletter, Konferenzen und dann Usenics, Hotelzimmer voller Terminals und Diskussionen auf den Fluren. Code wurde über Tische hinweg ausgetauscht. Wenn man Hilfe brauchte, konnte man sich an die Person wenden, die das Tool geschrieben hatte, und zuschauen, wie sie es reparierte. 1979 war Version 7 die sauberste Version der Bell Labs Produktreihe. BSD wurde mit neuer Hardware weitergeführt. DexVex brachte einen geräumigen 32-Bit-Adressraum mit sich. Berkeley führte virtuellen Speicher ein. Netzwerkfunktionen und Jobsteuerung wurden ausgereift. Sun entwickelte Workstations auf BSD-Basis. DEX brachte Ultrix auf den Markt. Next entwickelte den Baum in eine eigene Richtung weiter. Die aktuelle Aufteilung blieb aber erkennbar im selben Fluss. 1982 änderte das Bell-System Ende AT&Ts Möglichkeiten. Aus internen Ergänzungen wurden Produkte. System 3, dann System 5. Anbieter strömten herbei. IBM entwickelte X für seine Server. HP entwickelte HPUX. DEC drängte auf Ultrix. Microsoft lizenzierte den Code und brachte Xenex auf den Markt. Kurzzeitig war es das am weitesten verbreitete Unix. Die Auswahl vervielfachte sich. Und die Unterschiede auch. Ein Lager favorisierte Sockets und den Netzwerkstack von Berkeley. Ein anderes stützte sich auf IPC und Streams von System V. Startskripte, Bibliotheken, Header-Dateien und sogar Befehlsoptionen wichen voneinander ab. Dasselbe Programm wurde auf drei Arten in drei Shops erstellt. Normungsgremien versuchten, es zusammenzuführen. Die Schnittstellendefinition von System 5 legte Aufrufe und Verhalten fest. IPX zeichnete eine Portable-Basislinie. Xopen bündelte APIs und baute eine Zertifizierung rund um den Namen Unix auf. Allianzen bildeten sich. Sun und AT&T trieben Unix international voran. IBM, HP und DEC unterstützten die Open Software Foundation. Presseveranstaltungen und Positionspapiere entwarfen inkompatible Zukunftsaussichten. Bei Kunden vor Ort stapelten Administratoren Ordner und versuchten, sie in eine Reihe zu bringen. Dann kam es zum Rechtsstreit. Die Unix-Systemlabore von AT&T verklagten die University of California und BSDI mit der Begründung, dass Berkeleys Code immer noch proprietäres AT&T-Material enthalte. Jahrelang überschattete diese Frage Käufe und Laborentscheidungen. 1994 machte die Einigung die BSD-Linie klar und legal. Der offene Weg überlebte. Die Chance auf ein einziges kommerzielles Unix jedoch nicht. Im Kernel waren die Regeln noch einfach. Namen in Verzeichnissen, Fakten in IOTs, Geräte als Dateien, mit Fork erstellte und mit Exec ersetzte Prozesse, Standardeingabe und Ausgabe, die Programme miteinander verbanden, Pipes, die Datenströme transportierten, Signale, die einem Prozess auf die Schulter klopften, Daemon blieb wach, als niemand sonst wollte, Sockets, die dasselbe lesen und schreiben ließen, Ideen durchquerten das Netzwerk, eine Shell, die Verkabelung mit Klartext vornahm. Kleine Werkzeuge. 1. Wenn ein Werkzeug zu groß wurde, teilte es jemand und verband die Hälften mit einer Pub. Anfang der 1990er Jahre war die Form über das Eigentum hinaus bekannt. GNU hatte die meisten User-End-Werkzeuge unter freien Lizenzen neu erstellt. Im August 1991 postete Linus Torvalds über einen Hobby-Kernel für 386 RPCs. Freiwillige trafen ein. GNU-Werkzeuge passten sich dem an. Distributionen bildeten sich. Slackware hielt die Dinge nah am Material. Debian organisierte die Arbeit einer Community. Red Hat konzentrierte sich auf installierte unterstützbare Systeme. Am anderen Ufer kehrte BSD als FreeBSD, NetBSD und OpenBSD zurück, jeweils mit klaren Zielen. Das Internet brauchte das, was Berkeley verfeinert hatte. Der TCP/IP-Stack, der als Code auf Campus-Rechnern begann, lief über Backbones und unter frühen Websurfern. Damons, das den Studenten einst die Interprozesskommunikation beibrachte, wurde zu den Prozessen, die das Netzwerk am Laufen hielten. Die Anbieter verfeinerten ihre Produktlinien. Sun machte aus Sun OS Solaris. IBM hielt X auf Kurs. HP stärkte HPUX. Die nächste Arbeit ging mit einem hybriden XNU-Kernel, der Mac-Ideen und BSD-Code vereinte, an Apple Darwin über. Er lief unter Mac OS und später unter iOS und den übrigen Plattformen von Apple. Ein weiterer Rechtsstreit kam aus einem anderen Blickwinkel. 2003 behauptete Esko, Linux enthalte gestohlenen Unix-Code, verklagte IBM und Novell und schickte Briefe, die die Kunden verschreckten. Auf den Konferenzen wurde eher über Eigentum als über Schwestergespräche gesprochen. Die Gerichte untersuchten die Behauptungen über Jahre hinweg. Die wichtigsten Theorien zerfielen. Die Besorgnis brauchte länger, um zu verblassen, als die Klagen. Zu diesem Zeitpunkt war Linux bereits Standard in Serverräumen und bald auch in Clouds. In der Zwischenzeit vermehrten sich die Systeme an Orten, die nicht gerade für sich selbst warben. Linus lief auf Clustern und Supercomputern. Android trug einen Linux-Kernel in Milliarden von Taschen. BSD befand sich hinter Firewalls, Speichergeräten und Routern. Fernseher, Kameras, Autos und Basisstationen boteten etwas Unix-ähnliches und gingen ihrem Tagwerk nach. Bei Bell Labs blickte die ursprüngliche Crew über den Horizont hinaus. Plan 9 behandelte alles als Datei, einschließlich Remote-Diensten, und machte Namespaces zu einem erstklassigen Werkzeug. Einige dieser Denkweisen, wie die Prozessansichten, PROC und PERP, tauchten Jahre später auch anderswo auf. Inferno trieb verteilte Ideen weiter voran. Diese Systeme ersetzten Unix nicht, sie schufen Raum für neue Fragen. Lizenzen bestimmten den Codeverlauf. BSD erlaubte Codeprivatisierung und Produktauslieferung durch Firmen. Die GANO-Lizenz, Änderungen blieben unter gleichen Bedingungen nutzbar. Projekte wählten ihre eigenen Wege. Diskussionen über Philosophie entbrannten. Die Software blieb in Bewegung. Die Arbeit an Standards landete dort, wo sie wichtig war. PZIX lieferte den meisten Systemen eine Basis. Die einheitliche Unix-Spezifikation, die von der Open Group betreut wurde, machte aus Unix etwas, das man nachweislich war oder nicht. Manche Systeme trugen das Abzeichen, andere nicht. An einer Eingabeaufforderung wartete dieselbe Shell auf einen Befehl. Die Leute machten weiter und arbeiteten weiter. Thompson und Ritchie nahmen Preise entgegen, die sie Jahre zuvor erhalten hatten, und widmeten sich wieder dem Code. Leroy brachte immer wieder Ideen ein, die er auf den Punkt brachte. Kern-Egan schrieb, damit andere sehen konnten, was er sah. Studenten, die mit zusammengeklebten Handbüchern auf dem Laufenden geblieben waren, gründeten Unternehmen und saßen in Normungsgremien. Die Witze verbreiteten sich, ebenso die Gewohnheiten. Klartext, wenn du kannst. Schreibe Werkzeuge, wenn es hilft. Benutzeroberflächen, klein und übersichtlich. Ein Tag im Unix-Raum wäre nicht dramatisch ausgesehen. Jemand debuggte einen Treiber. Jemand anderes stritt über die beste Methode, ein Verzeichnis aufzulisten. Kaffee klingelt auf dem Schreibtisch. Ein Besucher hörte einem Streit über Signale zu. Dann ging er mit einem neuen Trick wieder nach unten. An diesem Sound hat sich nicht viel geändert. Der Laptop startet, der Scheduler entscheidet. Ein Telefon startet einen Dienst und bindet einen Socket ein. Ein Container erstellt einen Prozessbaum, der auf einem PDP-11-Ausdruck bekannt vorkommen würde. Die Ausgabe eines Befehls wird mit einem einzigen Zeichen zur Eingabe eines anderen. Eine Protokollzeile rollt vorbei, die niemanden auf diesem Dachboden überraschen würde. Da ist dieses Foto, Fernschreiber, zwei Ingenieure, ein Minicomputer, keine Zeremonie, einfach nur Arbeit. Doch die Gestalt auf diesem Schreibtisch, verkettete Befehle, benannte Dateien, Prozesse, die ein- und ausatmen, hat einen langen Weg zurückgelegt. Der Dachboden von Murray Hill ist jetzt ruhig. Das Muster ist es nicht. Es lebt in Workstations und Servern, in Telefonen und Sensoren, in Racks, die hinter Glas summen. Glasfaser und Funk, Ozeane werden überbrückt. Es befindet sich in Vorlesungen, im Keller, in Kontrollräumen und an Ampeln. App öffnen. Prozess verzweigt und läuft. Seite abgerufen, Socket öffnet, Bytes wandern. Verbindet man zwei Programme miteinander, wird ein neues Tool in der Zeile zwischen ihnen angezeigt. Dieselben Ideen verrichten immer wieder ihren Dienst. Der PDP-7 sollte Schrott sein. Zwei Leute zogen Stühle heran. Der Rest folgte.